Il faut que la guerre demeure impossible et que ceux qui y songeraient en soient dissuadés. Notre analyse et notre conviction, celle de la France, sont que l'arme nucléaire, instrument de cette dissuasion, qu'on le souhaite ou qu'on le déplore, demeure la garantie de la paix dès lors qu'il existe l'équilibre des forces.
Als Frankreichs Staatspräsident François Mitterrand am 20. Januar 1983 im Deutschen Bundestag in Bonn zu den Abgeordneten sprach und sie vom NATO-Doppelbeschluss überzeugen wollte, waren weite Teile der Öffentlichkeit bewandert in Fragen der nuklearen Abschreckung. Krieg muss unmöglich gemacht werden, sagte der Sozialist Mitterrand damals. Und Frankreich sei davon überzeugt, dass die Atomwaffe als Instrument der Abschreckung die Garantie für den Frieden bleibt. Funkophil XXL, Folge 59 über das neue Zeitalter der nuklearen Abschreckung und wie Deutschland unter den französischen Nuklearschirm schlüpfen könnte. Am Mikrofon ist Andreas Noll. Vor Militärangehörigen in Südfrankreich präsentierte Emmanuel Macron im November 2022 die strategischen Herausforderungen für sein Land. Und natürlich sprach er auch über nukleare Abschreckung.
Aujourd'hui, plus encore qu'hier, les intérêts vitaux de la France ont une dimension européenne. Nos forces nucléaires contribuent donc, par leur existence propre, à la sécurité de la France et de l'Europe.
Heute mehr noch als früher, so der Präsident, hätten die vitalen Interessen Frankreichs eine europäische Dimension. Unsere Nuklearstreitkräfte, so Macron, tragen daher durch ihre eigene Existenz zur Sicherheit Frankreichs und Europas bei. Staatspräsident Macron hat sich mehrfach in dieser Form geäußert, zum ersten Mal in einer Rede vor Offizieranwärtern der École de Guerre am 7. Februar 2020. Damals, zwei Jahre vor dem russischen Überfall auf die Ukraine, bot Macron den europäischen Alliierten zwar keine nukleare Teilhabe an, aber einen Dialog über die strategische Rolle der atomaren Abschreckung in Europa. Zumindest öffentlich hat die Bundesregierung auf dieses Angebot bis heute nicht reagiert. Mehrfach hat Macron diesen Vorschlag seitdem wiederholt. Wie genau er ausbuchstabiert werden könnte, ist gleichwohl unklar. Aber die Debatte darüber gewinnt an Fahrt. In dem letzten Interview vor seinem Tod forderte der CDU-Politiker Wolfgang Schäuble deutsches Geld für französische Atomwaffen. Die Europäer im Allgemeinen, die Deutschen im Besonderen, so Schäuble, sollten die französische nukleare Abschreckungskraft künftig finanziell so ausstatten, dass Paris dieses Abschreckungspotenzial glaubhaft für Europa nutzen kann. Wie der Weg dahin, ein Plan B für Deutschland aussehen könnte, hatte Botschafter AD Eckhard Lübgemeier unlängst in einem Beitrag für die FAZ beschrieben. Lübgemeier ist aktuell Gastwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, hat gerade eine Studie zur Vermessung europäischer Souveränität veröffentlicht und ist heute zu Gast bei uns im Podcast. Herr Lübgemeier, am Wochenende hat die New York Times über abgefangene Kommunikation der Russen berichtet. Demnach soll die US-Regierung im Herbst 2022 mit einem russischen Einsatz von Atomwaffen auf dem ukrainischen Schlachtfeld gerechnet haben. Hochrangige russische Militärkommandeure hätten die logistischen Herausforderungen einer nuklearen Explosion auf dem Schlachtfeld diskutiert. Das Umfeld um Putin bringt die Drohung mit Atomwaffen ohnehin immer wieder in die Öffentlichkeit. Wie wichtig, Herr Lübgemeier, sind in diesem Zusammenhang die nuklearen Fähigkeiten Europas?
Die sind nicht nur wichtig, sondern existenziell. Denn wenn wir die nicht haben, dann stehen wir, um mal einen Heeresinspekteur zu zitieren, zu Anfang des Krieges, der das allerdings auf die konventionellen Fähigkeiten der Bundeswehr bezog, dann stehen wir blank da. Gegenüber einem nuklear bewaffneten Staat, der dieses Instrument nicht unbedingt zur eigentlichen Kriegsführung, aber zur politischen Erpressung benutzen kann.
Wir haben nun zwar die Berichte über abgefangene Kommunikation der Amerikaner, aber im Grunde lässt sich ja sagen, dass man im Westen nicht davon ausgeht, dass die Russen tatsächlich Atomwaffen einsetzen könnten. Wie kann Moskau dann, wie Sie sagen, dieses Instrument zur Erpressung nutzen?
Also da würde ich Ihre Prämisse schon mal nicht teilen. Mann, wer ist Mann, geht nicht davon aus, dass Russland nicht einsetzen wird. Ich glaube immer noch an einen Rest Rationalität von Herrn Putin, wobei es schwerfällt eigentlich angesichts dessen, dass sie angegriffen haben und wie sie diesen Krieg führen. Aber diese Restrationalität, an die ich weiterhin glaube, die hängt am Ende daran, dass Herr Putin nicht nur physisch, sondern vor allen Dingen auch politisch überleben will. Wenn das nicht mehr gegeben ist, wenn sie es bei zum Beispiel Selbstmordattentätern mit Leuten zu tun haben, die bereit sind, ihre eigene Existenz, sei es physisch oder eben auch nur politisch, aufs Spiel zu setzen, dann hat Abschreckung, glaube ich, ausgedient. Aber solange jemand daran interessiert ist, dass er einen Konflikt nicht nur nicht verliert, sondern eben auch sein eigenes Überleben nicht auf dem Spiel steht, solange kann man abschrecken und solange braucht man nukleare Abschreckung. Aber wenn Herr Putin in eine Lage kommen sollte, in der er sich an die Wand gedrückt fühlt und befürchtet, dass vielleicht nicht sein physisches, aber das Überleben seines Regimes auf dem Spiel steht, ich glaube, dann kann niemand dafür garantieren, dass er nicht auch den Schritt wagen würde, die Tabuschwelle der nuklearen Eskalation zu überschreiten. Deshalb, ich kann diese Prämisse nicht teilen. Ich finde es sehr leichtfertig, wie bei uns behauptet wird von einigen, das wird er schon nicht wagen. Ja, das hat er bisher nicht gewagt. Bisher sind es Drohungen. Ich hoffe wirklich, dass es dabei bleibt. Aber wer kann seine Hand dafür ins Feuer legen, dass es am Ende nicht geschieht? Ich würde es jedenfalls nicht tun. Und in der Hinsicht finde ich, dass der Bundeskanzler eine sehr verantwortungsvolle Politik fährt, zu sagen, dafür kann niemand seine Hand ins Feuer legen. Ich werde das jedenfalls nicht tun. Und ich werde bei allem, was ich tue in Richtung Ukraine oder eben nicht tue, ich werde immer berücksichtigen, dass es diese Gefahr der nuklearen Eskalation gibt. Und im Übrigen, das macht ja nicht nur der Bundeskanzler, sondern noch viel wichtiger, das macht Herr Biden genauso. Herr Biden hat zu Anfang ganz klar gesagt, dass es zwei zentrale Ziele gibt. Erstens, Russland muss scheitern. Es darf mit diesem Überfall auf die Ukraine keinen Erfolg haben. Zweitens, genauso wichtig ist für uns das Ziel, wir wollen über diesen Konflikt, diesen Krieg nicht in einen dritten Weltkrieg mit Russland geraten. Und dahinter steht natürlich die Befürchtung, dass ein dritter Weltkrieg nicht konventionell bleiben würde, sondern in das Nukleare eskalieren könnte. Und weil das niemand ausschließen kann, finde ich, ist es sehr verantwortungsvoll, diese Dimension immer mit zu berücksichtigen.
Wer sorgt denn im Moment für die nukleare Abschreckung gegen Russland? Ist das aus Ihrer Sicht hauptsächlich und vor allem sind es die USA? Oder welche Rolle spielen auch die beiden europäischen Staaten? Wir haben einen EU-Staat, Frankreich und eben die Briten noch dazu.
Das ist ganz klar, sind ganz klar die Vereinigten Staaten von Amerika. Für Putin zählen die Vereinigten Staaten von Amerika. Solange sie engagiert bleiben, jedenfalls in diesem Konflikt. Das ist für Putin der maßgebende Unterstützer und sie sind es ja auch. Man darf eben nicht vergessen, dieser Krieg wird im Schatten von Nuklearwaffen geführt. Das ist nun mal so, ja. Russland auf der einen Seite und der militärisch Hauptunterstützer der Ukrainer, nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika, sie sind beide nuklear bewaffnet. Und nochmal zurückkommend auf Rationalität, solange eine Restrationalität besteht, werden beide in ihrem Agieren immer berücksichtigen müssen, dass diese Möglichkeit einer nuklearen Eskalation des Konfliktes gegeben ist, dass sie nicht auszuschließen ist. Ich sehe eigentlich auch auf beiden Seiten, dass sie sich dieses Risikos bewusst sind und auch bisher jedenfalls entsprechend, sagen wir mal, begrenzt operieren und noch nicht, wie man neudeutsch sagt, all in gegangen sind.
Wenn Sie sagen, es sind die ganz eindeutig die Amerikaner mit ihrem Schutzschirm, die für die Abschreckung der Europäer sorgen, welche Rolle spielen dann die Nuklearwaffen der Briten und der Franzosen?
Ich würde gerne im zweiten Teil der Antwort auf diese Rolle der britischen und vor allen Dingen der französischen Nuklearwaffen kommen. Aber zunächst einmal ist es wichtig, sich immer auch vor Augen zu halten, zu berücksichtigen, dass die Ukraine sich deshalb auch bisher hat behaupten können, weil ihr Hauptunterstützer nuklear bewaffnet ist. Wenn das nicht der Fall wäre und Herr Putin würde sich nur einer, sagen wir mal, konventionell bewaffneten Koalition gegenüber sehen, Koalition Ukrainer plus Unterstützer, ich glaube, dann wäre es für die Ukraine sehr, sehr viel schwieriger, sich zu behaupten. Die Russen werden immer in Rechnung stellen, bisher jedenfalls, noch einmal, solange eine Restrationalität bei Herrn Putin bleibt, dass sie es hier mit einem Krieg zu tun haben, in dem ein nuklear bewaffneter Staat nicht direkt engagiert ist, aber natürlich indirekt beteiligt ist an diesem Krieg über die Unterstützung der Ukrainer, vor allen Dingen eben mit Waffen. Wäre das nicht der Fall, hätte der Hauptunterstützer der Ukrainer keine Nuklearwaffen, dann wäre Herr Putin klar im Vorteil mit seinen Drohungen, wenn ich konventionell nicht zum Erfolg komme, dann müsst ihr berücksichtigen, in Rechnung stellen, ich habe auch noch ein anderes Mittel. Und wenn ich nicht mit Gegenabschreckung dagegen halten kann, dann bin ich natürlich in einem strategischen Nachteil gegenüber diesem nuklear bewaffneten Unterstützer. Das heißt, ich sage das deshalb, weil wenn jetzt zum Beispiel gesagt wird, okay, die Vereinigten Staaten von Amerika könnten vielleicht sogar ganz ausfallen als Unterstützer, als Waffenlieferant der Ukrainer, wie es möglicherweise ja unter einem Präsidenten Trump leider der Fall sein könnte, dann muss man in Rechnung stellen, dass wir das nicht einfach kompensieren können, indem wir halt konventionell in die Bresche springen, sondern dann braucht es auch auf europäischer Seite einen Unterstützer, der auch mit nuklearer Gegeneskalation drohen kann. Das können dann Frankreich und Großbritannien sein. Also es reicht nicht, wie vielfach bei uns jetzt gesagt wird, okay, wenn die Amerikaner ausfallen, dann werden wir eben konventionell einspringen. Ja, das werden wir tun müssen, aber das allein. Man braucht ein sozusagen nukleares Backup für diese konventionelle Unterstützung, weil man es hier mit einem nuklear bewaffneten Aggressor zu tun hat. Das ist die Situation in der Ukraine. Die andere Frage, wenn Sie wollen, kann ich gleich sagen, aber die andere Frage ist, inwieweit bei einem Ausfall der Amerikaner als nukleare Schutzmacht Europas Großbritannien und Frankreich einspringen könnten.
Kommen wir gleich nochmal dazu. Ich würde vorher gerne noch die Frage stellen, Sie haben es jetzt ja schon mehrfach thematisiert, ein möglicher Ausfall der Vereinigten Staaten als Schutzmacht für die Europäer oder als Abschreckungsmacht für die Europäer. Jetzt zeichnen wir dieses Gespräch ja unmittelbar nach dem Zeitpunkt auf, wo Donald Trump seine letzte innerparteiliche Konkurrentin verloren hat, aus dem Rennen gedrängt hat. Er ist jetzt der Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Wie groß sehen Sie die Gefahr, dass Trump den Europäern diesen Schutz, diesen Nuklearschutz entreißen könnte in einer zweiten Amtszeit?
Die Frage, um ganz ehrlich zu sein, die Frage kann ich nicht beantworten. Aber es reicht, dass die Gefahr da ist. Es reicht, dass man bei Herrn Trump nicht ausschließen kann, dass er vielleicht sogar so weit gehen könnte. Aus meiner Sicht und aus europäischer Sicht wäre das, und ich glaube auch aus der Sicht vieler Amerikaner, wäre das ein massiver Verstoß gegen amerikanische Interessen. Aber sorry, bei Herrn Trump ist es leider nicht auszuschließen, dass er so weit gehen könnte. Und weil das der Fall ist, zeigt sich hieran auch, wie prekär eigentlich unsere sicherheitspolitische Lage geworden ist. Denn wenn die Vereinigten Staaten von Amerika nicht nur als militärischer Hauptunterstützer der Ukrainer ausfallen, sondern vielleicht sogar sagen, Artikel 5 NATO-Vertrag, gegenseitiger Beistandsversprechen gilt für mich nicht mehr, dann haben wir Europäer und vor allen Dingen haben wir Deutsche ein großes Problem. Und das ist fast noch verharmlosend ausgedrückt, denn wir sind auf einen nuklearen Schutz angewiesen. Der wird uns bisher durch die Vereinigten Staaten von Amerika gewährt. Fällt der aus, und das, dann haben wir eine existenzielle Sicherheitslücke, und zwar über Nacht.
Haben wir eine existenzielle Sicherheitslücke, sagen Sie, vor allem die Deutschen? Spielen wir das Szenario mal durch? Die Amerikaner ziehen ihren Nuklearschirm zurück, wie auch immer das dann kommuniziert und praktiziert wird und auf welcher Zeitachse das passiert, ist dann wieder eine andere Frage. Aber wie stehen die Europäer dann da? Wie stehen zunächst einmal die beiden Nuklearmächte, die Franzosen und die Briten da? Ändert sich für sie grundlegend etwas?
Die Franzosen und Briten würden natürlich ungleich besser dastehen, weil sie, wobei das in erster Linie, glaube ich, für die Franzosen gilt, wie unabhängig die britischen Nuklearwaffen sind, das ist, sagen wir mal, ist zumindest fragwürdig, ob Großbritannien ohne Konsens mit Washington seine Nuklearwaffen einsetzen könnte. Ja, physisch könnten sie das. De facto allerdings sind sie auf eine enge Zusammenarbeit und auf Belieferung zum Beispiel ihrer U-Boot-gestützten Raketen durch die Vereinigten Staaten von Amerika angewiesen. Aber gut, am Ende des Tages könnten sie wahrscheinlich jedenfalls ihre Nuklearwaffen, ohne dass die Amerikaner das genehmigen müssten oder ohne dass sogar eine physische Möglichkeit Washingtons bestünde, sie davon abzuhalten, am Ende könnten sie ihr Nuklearpotenzial auch ohne Amerika einsetzen. Aber bei den Franzosen, bei den Französischen, bei der Force de Frappe ist es so, dass sie nach meinem Kenntnisstand, nach allem, was man weiß, ganz unabhängig von den Vereinigten Staaten von Amerika entwickelt wurden, stationiert wurden und auch eingesetzt werden könnten. Für Frankreich, aber auch für Großbritannien sind ihre eigenen Nuklearwaffen die ultimative Lebensversicherung, denn sie wollen sich nicht darauf verlassen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika ihr Versprechen gemäß Artikel 5 NATO-Vertrag, das sogenannte Beistandsversprechen oder die Beistandszusage, bis hin zum Einsatz von Nuklearwaffen, der ihr eigenes Überleben dann aufs Spiel setzen könnte, dass sie dieses Versprechen noch einlösen. Und das ist der Hauptgrund, warum sie eigene Nuklearwaffen, ja, es bringt Prestige, ja, es hängt auch mit ihrem Status als ständige Sicherheitsratmitglieder zusammen, natürlich. Aber wenn es um die Frage der Sicherheit geht, dann ist das ihre ultimative Lebensversicherung. Sollten die Vereinigten Staaten von Amerika nicht zu ihrem Beistandsversprechen stehen oder sollten sie es auf eine Art und Weise einlösen, von der Frankreich glaubt, dass sie gegen massive französische Interessen verstoßen würde. Deshalb hat Frankreich eine eigenständige nukleare Fähigkeit. Und deshalb ist Frankreich natürlich in einer ungleich besseren Lage als Deutschland, sollten die Vereinigten Staaten von Amerika ihr nukleares Schutzversprechen zurückziehen. Und deshalb stellt sich für uns die Frage daran anschließend, wenn die Franzosen diese Nuklearwaffenfähigkeit unabhängig von den Vereinigten Staaten haben, bestünde für Deutschland eine Möglichkeit, sollte das amerikanische Schutzversprechen tatsächlich zurückgezogen werden, bestünde für uns eine Möglichkeit, unter diesen französischen Atomschirm zu schlüpfen.
Bevor wir darüber sprechen, wie genau Deutschland unter diesen Schirm schlüpfen könnte, würde ich ganz gerne noch mal einmal nachhaken. Wir haben ja doch einen ziemlich großen Unterschied zwischen dem US-Atomwaffenarsenal und dem französischen und britischen. Nicht nur von der Zahl, die Franzosen haben nach allem, was man weiß, so circa 300 Sprengköpfe. Ich glaube, in den Großbritannien verhält sich das ähnlich, in einer ähnlichen Größenordnung. Aber das sind vor allem strategische Waffen, während die Vereinigten Staaten das gesamte Arsenal haben, also auch Waffen, die auf dem Gefechtsfeld eingesetzt werden könnten, genauso wie die Russen diese Waffen haben. Welche Rolle spielt das, dass die Franzosen, also dass die Europäer, diese Waffen eben nicht haben?
Also das stimmt in mehrfacher Hinsicht nicht, wenn ich das so deutlich sagen darf. Und das ist auch in unserer Debatte nicht nur schräg, sondern zum Teil einfach unverantwortlich. Erstens, die Franzosen haben mehr als nur die Möglichkeit, mit sogenannten strategischen Nuklearwaffen gleich massiv zurückzuschlagen, sollte zum Beispiel Russland nuklear eskalieren. Sie haben mehr als nur die Möglichkeit, mit einem solchen massiven Schlag die gegenseitige Vernichtung herbeizuführen. In der französischen Doktrin ist seit einiger Zeit explizit ein sogenannter Warnschuss vorgesehen. Und das soll dem Gegner signalisieren, ich bin jetzt bereit, die nukleare Schwelle zu überschreiten. Du hast sie vielleicht schon mit einem begrenzten Einsatz überschritten. Ich bin vielleicht sogar bereit, sie zu überschreiten, wenn der Gegner mich konventionell in eine existenzbedrohende Lage gebracht hat. Ich bin bereit, die Schwelle zu überschreiten, aber ich signalisiere dir hiermit, mache das begrenzt. Das ist immer noch ein Signal an dich, lass uns diesen Konflikt beenden, bevor er in die Mutual Assured Destruction, in die gegenseitige Vernichtung führt. Also das ist explizit Teil der französischen Doktrin, was ihrer eigenen Sicherheit natürlich auch dient. Denn wenn sie nur die Option haben zwischen Kapitulation und der unmittelbaren Einleitung einer gegenseitigen Vernichtung, dann haben sie natürlich ein Sicherheitsproblem, dann haben sie eine Sicherheitslücke. Also deshalb, es stimmt eben nicht, dass die französischen Nuklearwaffen nur dafür einsetzbar sind, unmittelbar gleich die gegenseitige Vernichtung einzuleiten. Das ist nicht der Fall.
Warum hält sich diese Überzeugung?
Herr Noll, das würde ich selber gerne mal wissen. Ja, ich glaube, zum Teil hält sich diese Falschdarstellung deshalb, weil man sagt, auf Frankreich kann nicht ein solcher Verlass sein wie auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Frankreich kann uns keine Ersatzoption bieten für den Fall, dass der amerikanische Schutz wegfällt. Ich weiß nicht genau, welches Interesse eigentlich dahinter steht, denn ehrlich gesagt, ich halte das für politisch unverantwortlich. Ich darf vielleicht an dieser Stelle sagen, ich bin nicht der reine Wissenschaftler, sondern ich habe auch eine diplomatische Karriere und ich habe für Politiker gearbeitet. Ich habe auch im Bundeskanzleramt für Politiker gearbeitet, das heißt für den damaligen Chef. Und was ich mir in solchen Situationen vorstelle ist, ich würde jetzt dem Bundeskanzler gegenüber sitzen und der Bundeskanzler würde mich fragen, so Herr Lübkemeier, was tun wir? Herr Trump hat gesagt, ab morgen schütze ich dich nicht mehr. Wer kann einen Ersatz bilden für dieses weggefallene amerikanische Schutzversprechen? Und da würde mir nur ein Partner einfallen und das ist unser unmittelbarer Nachbar Frankreich. Natürlich müsste man alle Probleme auf den Tisch legen und sagen, das ist möglicherweise kein vollwertiger Ersatz für das amerikanische Nuklearversprechen. Aber unter den gegebenen Umständen, wenn sich niemand sonst anbietet, wenn die Option einer nationalen Bombe, vielleicht kommen wir auch darauf noch, nicht gegeben ist, zumindest nicht kurzfristig, aus meiner Sicht auch nicht langfristig, dann würde mich der Bundeskanzler fragen müssen, okay, was jetzt? Und wir müssten alle Anstrengungen unternehmen, aus politischer Verantwortung, man darf nicht vergessen, der Bundeskanzler hat einen Amtseid auf das Wohl des deutschen Volkes geschworen, Schaden vom deutschen Volk zu nehmen. Und in dieser Situation muss man doch alles versuchen, was möglicherweise gegeben sein könnte, um den weggefallenen Schutz durch die USA auch nur annähernd vielleicht, aber wenn auch nur annähernd zu kompensieren. Ich fände es geradezu unverantwortlich, sich diese Frage nicht zu stellen und vom Tisch zu wischen, damit zu sagen, ja, aber das können die Franzosen gar nicht, das wollen sie gar nicht, sie haben überhaupt keine Anstalten gemacht bisher, dass sie bereit sein könnten, Deutschland unter diesen Schutzschirm, unter ihren Schutzschirm zu nehmen, was im Übrigen nicht stimmt. Der Präsident Macron hat mehrfach angeboten, lass uns doch einen Dialog führen über die Frage der europäischen Dimension der französischen Nuklearwaffen. Deutschland hat auf dieses Angebot bisher nicht reagiert. Dafür gibt es durchaus verständliche Gründe. Aber das Szenario, das wir jetzt zugrunde gelegt haben, nämlich dass das Schutzversprechen durch die Vereinigten Staaten von Amerika wegfällt, das bringt es doch auf den Tisch zu sagen, okay, wenn wir das nicht mehr haben, was ist denn dann für Deutschland machbar?
Wenn wir gleich alle Vor- und Nachteile, wie Sie gerade gesagt haben, auf den Tisch legen. Ich würde vorher aber ganz gerne noch von Ihnen wissen, Sie haben gesagt, Frankreich ist in der Lage zu einer abgestuften Reaktion. Wie würde die militärisch genau aussehen? Denken Sie da an die Atomwaffen, die von Kampfjets transportiert werden können, also von der französischen Rafale? Denn die U-Boot-Waffen sind ja ganz offensichtlich strategische Waffen.
Ja, Herr Noll. Ja, im ersten Schritt kann man daran denken, dass Frankreich hat nicht spezifiziert, was ein Warnschuss ist, mit welchen militärischen nuklearen Mitteln ein Warnschuss vor sozusagen der Eskalation in den gegenseitigen Vernichtungs, wenn man das überhaupt noch als Krieg bezeichnen darf, mit welchen Mitteln wird ein Warnschuss durchgeführt? Ja, wie Sie zu Recht sagen, naheliegend ist, dass es nicht die U-Boot-gestützten Raketen wären, sondern die Fähigkeit von Rafale heutzutage, glaube ich, sind es keine Bomben mehr, sondern Marschflugkörper, nuklear bewaffnete Marschflugkörper, dem Gegner dieses Signal zu setzen, ich bin jetzt bereit, das Risiko der Überschreitung der nuklearen Schwelle einzugehen, beziehungsweise ich halte dagegen, du hast es bereits gemacht. Alles, was danach kommt, dafür kann ich nicht mehr garantieren. Auch nicht mehr für deine eigene Existenz. Also diese Möglichkeit des Signals an die Gegenseite, ich will noch keinen gegenseitigen Vernichtungskrieg, aber ich will dir signalisieren, ich halte dagegen, ich lasse mich nicht von dir erpressen. Und dann musst du entscheiden, willst du jetzt das Risiko eingehen, dass im nächsten Schritt sozusagen ich auch zu meinen strategischen Nuklearwaffen greifen werde, die dann auch auf deiner Seite erheblichen Schaden anrichten würden. Das ist das eine. Aber die Frage ist, ich sollte vielleicht jetzt mal betonen, das, was wir jetzt diskutieren, das ist jahrelang tabu gewesen in unserem Land. Insofern, als wir jetzt in einem Szenario eines Nuklearkrieges sind. Die nukleare Schwelle ist überschritten. Und was tut man dann, um zu verhindern? Was tut man, um zu verhindern, dass das Überschreiten der nuklearen Schwelle nicht in die gegenseitige Vernichtung führt? Und das ist natürlich, ich zögere fast, unangenehmes Thema ist schon viel zu wenig. Wer will sich schon gerne damit beschäftigen? Aber hilft ja nichts. Hilft ja nichts.
In den 60er und 70er Jahren hat man sich ja damit beschäftigt.
Ganz genau. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, die Weißbücher, die zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, die seit den 1970 kam das, oder 69, glaube ich, kam das erste Weißbuch. Ich habe mir die Mühe gemacht, mir mal alle Weißbücher anzuschauen, die bis 2016, das ist das letzte, veröffentlicht wurden. Und was Sie sehen, wie Sie zu Recht sagen, in den 70er und 80er Jahren hat das Thema der nuklearen Abschreckung einen breiten Raum eingenommen. Es musste das auch in der Zeit des Kalten Krieges. Nach dem Fall der Mauer hat das sehr stark abgenommen. Und 2016, ich glaube davor war 2006, da war kaum noch etwas zur nuklearen Dimension. Obgleich die NATO-Strategie unverändert fortgehalten, nämlich sollten wir konventionell uns nicht verteidigen können, dann behalten wir uns weiterhin die Option vor, nuklear zu eskalieren. Übrigens, das ist auch etwas in unserer Debatte, das vergessen wird, denn das ist nach wie vor die geltende NATO-Strategie. Auch in der geltenden NATO-Strategie ist Flexible Response, ist nach wie vor vorgesehen, dass man notfalls auch bereit wäre, nuklear zu eskalieren. Klammer zu, sozusagen, Aber in der Tat, die Beschäftigung mit dieser Frage, wie kann Deutschlands Sicherheit auch nuklear abgesichert werden, das war seit der Jahrtausendwende kaum noch etwas, dessen man sich angenommen hat. Wir haben uns nicht nur eine materielle Friedensdividende im Sinne von sinkenden Verteidigungsbudgets gegönnt, wir haben uns auch eine mentale, wenn man so will, Auszeit von der Beschäftigung mit diesem in der Tat nicht unbedingt erfreulichen Thema gegönnt. Das uns aber jetzt vor die Füße fällt, und das sieht man auch, und wenn ich das so direkt sagen darf, in der, ich setze das fast in Anführungsstrichen, Debatte, die in unserem Land zum Teil geführt wird, welche fragwürdigen Thesen verfochten werden in der Hinsicht, um nicht zu sagen Stuss zum Teil verfochten, vorgeschlagen wird in dieser Debatte, das zeigt, dass wir uns über lange Jahre hinweg nicht mit diesen Fragen beschäftigt haben und auch nicht beschäftigt mussten. Aber jetzt müssen wir es leider wieder.
Sie haben gerade das schöne Beispiel genannt mit dem Chef des Bundeskanzleramtes und mit dem Bundeskanzler. Wie würden Sie dem denn die französische Nuklearkapazität und die Möglichkeiten einer Kooperation darstellen? Welche Vor- und welche Nachteile gäbe es, abgesehen von dem ganz offensichtlichen Nachteil, der ja auch in der öffentlichen Debatte immer wieder sofort genannt wird, dass alleine eine Diskussion darüber, über eine Kooperation im Nuklearbereich mit Frankreich, Amerika verunsichern könnte und erst recht dazu verleiten könnte, den Schutzschirm zurückzuziehen.
Ja, das ist auch ein Argument, das durchaus valide ist und genannt wird. Ich würde vielleicht zu Anfang sagen, ich finde es richtig, wenn der Verteidigungsminister jetzt sagt, ich weiß nicht, ob er den Ausdruck benutzt hat, aber er hat es sinngemäß so gesagt, ich werde einen Teufel tun, darüber zu spekulieren, was wir machen können, sollten, müssten, sollte das amerikanische Schutzversprechen tatsächlich ausfallen. Ja, das finde ich sehr vernünftig. Natürlich darf man das nicht öffentlich machen. Aber genauso richtig ist es, wenn ein Verteidigungsminister, ein Bundeskanzler intern sich mit dieser Frage beschäftigen würden. Denn wir haben das ja zu Anfang des Gespräches oder im Verlauf des Gespräches, besser gesagt, festgestellt, man kann das leider ja nicht ausschließen, dass ein Präsident Trump so weit gehen würde und zumindest vielleicht geneigt sein könnte, uns damit zu erpressen. Wenn er nicht das und das macht, überlege ich mir, ob ich dieses Schutzversprechen noch aufrechterhalten kann. Er hat es in seiner ersten Amtszeit ja schon getan. Und damals hat die Bundeskanzlerin im Übrigen darauf geantwortet mit dem Satz, zunächst hat sie gesagt, wir Europäer müssen jetzt ein Stück weit unser Schicksal in die eigene Hand nehmen. Das Stück weit hat sie wenige Monate später zurückgenommen und gesagt, wir Europäer müssen jetzt unser Schicksal in die eigene Hand nehmen. Und da sind wir wieder bei Frankreich. Sie hat es gesagt, als sie im Mai 2018 die Laudatio für Präsident Macron anlässlich der Verleihung des Karlspreises gehalten hat. Da steht explizit, wir Europäer müssen jetzt unser Schicksal in die eigene Hand nehmen. Und das bedeutet eben auch, wir müssen und wir würden nicht in der Lage sein, unser Schicksal selbst bestimmen zu können. Und das ist übrigens auch eine Frage der Souveränität. Solange Sie nicht sich selbst verteidigen können, sind Sie nicht souverän. Haben Sie Ihr eigenes Schicksal nicht in der Hand. Und als Teil der Selbstverteidigung braucht man leider eben auch eine nukleare Abschreckungsfähigkeit, weil wir es jetzt auch in Europa und vor allen Dingen in Europa mit einem nuklear bewaffneten Aggressor zu tun haben. Und weil wir Herrn Putin und dem Putin-Russland, ich würde das ausdrücklich betonen, dem Putin-Russland, ich hoffe, dass es noch ein anderes Russland gibt, aber dem Putin-Russland kann ich nicht trauen. Und ich brauche eine nukleare Rückversicherung gegenüber Putin-Russland. Und erst dann bin ich in der Lage, mich selbst zu verteidigen. Erst dann bin ich in der Lage, mein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und wirklich souverän zu sein. Und deshalb ist diese Frage, inwieweit sollten die Amerikaner uns diesen Schutz nicht mehr liefern, inwieweit Frankreich und Europa insgesamt sich eine Alternative verschaffen könnten, um ihr eigenes Schicksal selber in die Hand nehmen zu können, um wirklich souverän zu sein. Das ist eine zentrale Frage, der wir uns übrigens auch stellen müssen, Trump hin oder her. Die Verlässlichkeit der Vereinigten Staaten von Amerika hat in den letzten Jahren abgenommen. Und das ist nicht die Schuld von Herrn Biden. Herr Biden ist wahrscheinlich der letzte transatlantische Präsident im Sinne von die Verbundenheit, die er mit Europa seit Jahrzehnten pflegt, die wird kein amerikanischer Präsident, ob Trump oder nicht, wird auch kein demokratischer Präsident mehr haben. Zweiter Punkt, für die Vereinigten Staaten von Amerika, verständlicherweise, hat die globale Rivalität mit China strategische Priorität. Muss sie haben. Ja. China ist der einzige wirklich aus amerikanischer Sicht ernstzunehmende globale Rivale, nicht Russland. Russland ist eine zweitklassige Macht mit einer erstklassigen nuklearen Bewaffnung. Das ist ein Problem. Aber weltpolitisch, globalpolitisch ist Russland zweitrangig, aber nicht eben China. Das heißt, die strategische Priorität der Vereinigten Staaten von Amerika, die hat sich nicht erst unter Biden oder Trump, sondern beginnend schon mit Obama, Pivot to Asia, wie er genannt hat, verschiebt sich in Richtung Asien, muss sich verschieben in Richtung Asien. Das heißt nicht, dass sie, jedenfalls wenn es nicht Herr Trump ist, Europa aufgeben werden. Gerade in der Rivalität mit China hat Europa natürlich auch einen strategischen Stellenwert für die Vereinigten Staaten von Amerika. Aber die Vereinigten Staaten von Amerika haben auch nicht unbegrenzte Ressourcen, auch ihre militärischen sind nicht unbegrenzt. Und das bedeutet, dass wir Europäer ohnehin gefordert sein werden, mehr für unsere eigene Sicherheit zu sorgen. Ob Trump oder nicht Trump, das ist die Aufgabe. Und der dritte Punkt, was mich in unserer Debatte auch erstaunt, ist, dass bisher kaum thematisiert ist, was es bedeutet für die Fähigkeit und die Bereitschaft der Vereinigten Staaten von Amerika, Verbündeten nuklearen Schutz zu geben, wenn China, wie angekündigt, und sie werden dazu in der Lage sein, sich auf Parität, nuklear auf Parität mit den Vereinigten Staaten von Amerika aufrüstet. Das ist die erklärte chinesische Strategie und sie sind dazu in der Lage und sie werden das aller Voraussicht nach machen. Und dann sagt Washington in der Nuclear Posture Review ganz klar der Satz, da werden wir in eine neue nukleare Welt kommen. Denn zum ersten Mal werden die Vereinigten Staaten von Amerika nicht nur mit einem nuklearen Kontrahenten, sondern mit zweien konfrontiert sein, nämlich Moskau und Peking. Das wird wahrscheinlich nicht ohne Folgen bleiben. Ja. Auch für die Bereitschaft und Fähigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika, ein nukleares Schutzversprechen glaubwürdig für Verbündete abzugeben. Und bitte nicht vergessen, da geht es nicht nur um Europa, da geht es um Japan und Südkorea zum Beispiel vor allen Dingen.
Dann gibt es ja auch noch den Nahen Osten mit dem Iran und
also da ist ja Amerika nicht allein Nuklearmacht, um das mal so zu formulieren. Da gibt's ja noch einen Akteur in der Region, der auch zumindest eine begrenzte nukleare Fähigkeit hat. Aber in Asien, da sind es Japan und Südkorea, die nicht nuklear, keine nuklearen Fähigkeiten, die auch wie wir auf das amerikanische nukleare Schutzversprechen angewiesen sind. Wenn dieses Schutzversprechen erodieren sollte, auch in Asien, dann werden sich auch die Japaner und die Südkoreaner fragen müssen, und in Südkorea hat bereits eine Diskussion darüber eingesetzt, inwieweit sie nicht sich einen eigenen nuklearen Schutz verschaffen müssen. Das ist überhaupt nicht im amerikanischen Interesse, das ist auch nicht in unserem Interesse, denn bisher haben wir 9 Nuklearmächte auf der Welt, erklärte und nicht erklärte. Aber wenn man sich vorstellt, dass es erheblich mehr nuklear bewaffnete Staaten geben wird, dann braucht man kein Mathematikstudium, um sich auszurechnen, dass das Risiko eines auch nur ungewollten oder unbeabsichtigten Nuklearkrieges schlicht und einfach mathematisch dadurch steigen würde. Das ist nicht ein deutsches Interesse, das kann kein deutsches Interesse sein, dass die Proliferation von nuklearen bewaffneten Staaten weitergeht. Und das kann auch letztlich, und da kommen wir jetzt direkt zurück zu Frankreich, das kann auch kein französisches Interesse sein. Und ich glaube, dass das auch ein Grund sein könnte, warum Paris durchaus offen wäre für eine zumindest Diskussion mit Deutschland, die ich dem Bundeskanzler, um auf diese Konstellation zurückzukommen, die ich dem Bundeskanzler empfehlen würde, zu sagen, testen wir doch jetzt bitte mal ernsthaft das Angebot von Herrn Macron, dass die Force de Frappe nicht nur für das französische Sanktuarium einen Schutz bieten soll, sondern eben auch eine Dimension, eine Schutzdimension darüber hinaus hat.
Und dieser Test, dieses Gespräch, das soll aus Ihrer Sicht öffentlich gemacht werden? Oder wären Sie dafür, dass man das hinter den Kulissen erstmal bespricht?
Ich finde es sehr richtig, wenn der Verteidigungsminister sagt, und übrigens auch der Bundeskanzler, das ist eine Frage. Für uns steht das amerikanische Schutzversprechen, solange es steht. Dass darüber nicht öffentlich spekuliert wird und nachgedacht wird von verantwortlichen Politikern, das ist genau richtig. Aber umgekehrt ist eben auch richtig, dass man intern, wenn es denn so ist, dass man nicht ausschließen kann, dass eine solche Situation entstehen könnte, in der nächste amerikanische Präsident sein Schutzversprechen zurückzieht oder an für uns inakzeptable Bedingungen knüpft. Zum Beispiel, indem er sagen würde, okay, dann erwarten wir von eurer Seite aber auch, dass ihr uns im Konflikt mit China zur Seite steht. Das ist ja aus amerikanischer Sicht durchaus verständlich. Sagt übrigens die Biden-Administration auch in der National Security Strategy, dass man natürlich von den Verbündeten in der Hinsicht, sagen wir mal, Unterstützung erwartet in der Auseinandersetzung mit China. Das darf man nicht öffentlich machen, aber intern muss man leider darüber nachdenken und beim Nachdenken darf es in der Hinsicht nicht bleiben, dass man sich, sagen wir mal, Vorsorge für den Fall trifft, dass die Vereinigten Staaten von Amerika unter einem Präsidenten Trump ihre Schutzzusage von heute auf morgen möglicherweise, wenn nicht gar ganz zurückziehen, aber in Frage stellen würden. Und dann stellt sich für Deutschland die Frage, da wir keine eigene Nuklearwaffenfähigkeit haben und nach meinem Dafürhalten sie auch nicht anstreben sollten, wer kann denn dann einen Ersatz bieten? Und das kann nach Lage der Dinge kurzfristig zumindest nur Paris sein.
Wie Paris das machen könnte, besprechen wir gleich, aber vorher die Rückfrage, glauben Sie, diese Überlegungen werden im Kanzleramt angestellt und im Verteidigungsministerium und es wird schon auf welcher Ebene auch immer, ja, so eine Diskussion mit den Franzosen geführt oder halten Sie das für ausgeschlossen?
Keine Ahnung, Herr Noll, und es ist auch nicht an mir, darüber zu spekulieren, warum soll ich das tun? Ja, ich habe dargelegt, das darf die Bundesregierung, das dürfen Vertreter der Bundesregierung nicht öffentlich machen. Da bin ich ganz auf der Seite von Herrn Pistorius und des Bundeskanzlers. Aber auf der anderen Seite hoffe ich sehr, dass intern, vielleicht sogar mehr als nur nachgedacht wird, sich eine Rückfallposition zu verschaffen für den Fall, dass etwas eintritt, was man nicht will, was man aber nicht ausschließen kann.
Wie müsste diese Rückfallposition denn ausgestaltet sein aus Ihrer Sicht? Also was muss passieren, damit Frankreich überhaupt diese Lücke für Deutschland übernehmen kann, wenn die Amerikaner ihren Schirm zurückziehen?
Der erste Schritt ist, das Angebot von Herrn Macron jetzt anzunehmen. Wohlgemerkt, intern, ja? Zunächst im ersten Schritt. Vertraulich, ja? Ich würde sogar sagen, so vertraulich, dass das in einem Vier-Augen-Gespräch mit dem Bundeskanzler zwischen dem französischen Präsidenten und ihm damit beginnen muss. Und dass wir beide davon nichts erfahren. Aber das ist der erste Schritt und die Frage an den Präsidenten wäre dann schlicht und einfach, wie ernst meinst du es damit? Und was, da wir mit dem Risiko konfrontiert sind, und zwar beide, dass der amerikanische Präsident von jetzt auf gleich sagen könnte, nö, Artikel 5 gilt für mich nicht mehr. Was können wir tun? Ja. Und übrigens ist das ja nicht nur eine Situation, in der Deutschland, wie man auf Französisch sagen würde, in der Demandeur-Position ist, sondern der Eintritt einer solchen Situation, der würde auch für Frankreich eine grundstürzende Veränderung der strategischen Lage mit sich bringen. Denn Frankreich profitiert natürlich davon, dass die Vereinigten Staaten von Amerika seinen europäischen Nachbarn und Partnern ein Nuklearversprechen geben. Wenn Deutschland nicht sicher ist, ist doch die einfache Frage, kann Frankreich dann sicher sein? Das legt doch schon mal die Geografie nahe. Aber es ist ja nicht nur die Geografie, sondern auch das wirtschaftliche Wohlergehen Frankreichs. Ist das ohne Deutschland zu gewährleisten? Wir sind in einer Währungsunion mit Frankreich. Übrigens ein gravierender Unterschied zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Neben der Geografie, zwischen uns und Amerika liegt ein Ozean. Zwischen uns und Frankreich liegt nichts. Wir sind unmittelbar territoriale Nachbarn, aber wir sind auch wirtschaftlich viel enger verflochten, als die Bundesrepublik Deutschland es mit den Vereinigten Staaten von Amerika sein kann. Und die wirtschaftlich-technologische Bedeutung Deutschlands für das französische Wohlergehen ist ungleich größer, als, sagen wir mal, der Zustand der deutschen Wirtschaft für die Vereinigten Staaten von Amerika ist. Das ist doch auch klar. Ja? Wir sind in einer Währungsunion mit diesem Land. Wir haben eine gemeinsame Währung. Und kann Frankreich daraus eigentlich aussteigen, ohne sich selber massiv zu schaden? Ich bezweifle das, dass es das kann. Das heißt nicht, dass ein Marine Le Pen das nicht tun würde. Das will ich damit nicht sagen. Aber wenn wir darüber sprechen, wie glaubwürdig wäre es denn, die Franzosen würden sagen, okay, die Force de Frappe ist nicht nur zu unserem unmittelbaren Schutz da, sondern auch unser deutscher Nachbar würde durch sie abgedeckt werden. Die Glaubwürdigkeit eines solchen erweiterten sozusagen Schutzversprechens Frankreichs auch für Deutschland, die hängt doch an, sagen wir auch, harten Interessen. Nicht nur daran, was ein Staatschef oder eine Präsidentin meint, sondern am Ende des Tages müssen dahinter harte Interessen stehen. Und auf französischer Seite ist es zum einen die Geografie. Noch einmal, wenn wir nicht sicher sind, kann Frankreich dann sicher sein? Wenn es uns wirtschaftlich nicht gut geht, kann es dann Frankreich wirtschaftlich gut gehen? Nein, wir haben sogar eine gemeinsame Währung miteinander. Und wenn Deutschland nicht mehr durch das amerikanische Schutzversprechen abgedeckt wird, dann hat auch Frankreich ein Riesenproblem. Und Herr Noll, ich würde sogar so weit gehen, wir haben bereits die Frage angeschnitten, dass auch Frankreich, die bestehenden Nuklearmächte, kein Interesse an der Proliferation, das heißt dem Entstehen weiterer Nuklearmächte haben können. Ja? Wenn Frankreich sagen würde, wir sind nicht bereit, den weggefallenen amerikanischen Schutz für Deutschland zu kompensieren, ja was denn dann? Vor welcher Frage würde Deutschland denn dann stehen, wenn wir niemanden mehr hätten, der uns nuklearen Schutz gewährleisten könnte? Ich stelle die Frage einfach nur im Raum, weil man sie gar nicht beantworten muss, welche Diskussion dann bei uns losbrechen würde, die übrigens jetzt schon losgebrochen ist, mit zum Teil abenteuerlichen Vorschlägen, wie Deutschland sozusagen Instant-Nuklearmacht werden könnte. Ich hatte das für wirklich Humbug zum Teil, was da in die Debatte geworfen wird, bis hin zu solchen Vorschlägen, naja, dann kaufen wir mal 1000 von den Amerikanern eingemottetes nukleare Sprengköpfe, ne, montieren die auf irgendwelche Flugzeuge, Raketen und schon ist Deutschland Nuklearmacht. Mir fehlen fast die Worte, ja, welcher Stuss das ist, der bei uns zum Teil in die Debatte geworfen wird, denn die Amerikaner werden, und jetzt nehme ich ganz bewusst den drastischen Ausdruck, die werden natürlich einen Teufel tun, uns mal soeben 1000 nukleare Sprengköpfe zur Verfügung zu stellen, ja. Die Amerikaner müssen doch auch bedenken, was hätte denn das für Folgen zum Beispiel für die Proliferation in Asien? Ja? Wie würde Moskau reagieren? Wie würde Peking reagieren auf so etwas? Das ist, ja, sorry, aber sowas von abseitig, was da in die Debatte zum Teil geworfen wird. Wenn ein, ich sage den Namen nicht, aber wenn jemand, der zu Recht hohe akademische Meriten hat, ja, den Vorschlag macht, Europa kann Nuklearmacht werden, indem man sich eine Nuklearwaffenfähigkeit verschafft, gemeinsam, und die Frage der Verfügungsgewalt über diese gemeinsam beschaffte Nuklearwaffenfähigkeit, die wandert dann zwischen den Hauptstädten, der sogenannte rote, der Koffer mit dem roten Knopf, wandert zwischen den Hauptstädten der größeren EU-Staaten. Ja, da muss ich sagen, sorry, aber ja, das ist kein ernsthafter Beitrag zu einer notwendigen Debatte, die wir führen müssen, inwieweit Deutschland seine Sicherheit auch nuklear in Zukunft gewährleisten kann und nach Möglichkeit aus meiner Sicht nicht mit einer eigenen Nuklearwaffenfähigkeit. Daran hat Frankreich kein Interesse, daran haben auch wir kein Interesse und deshalb, um es mal deutlich zu formulieren, das können wir auch nutzen gegenüber Paris.
Wenn Sie schon den roten Knopf, den Nuklearkoffer ins Gespräch bringen, das wäre doch genauso ein Problem mit Frankreich, weil die Verfügungsgewalt über die Waffe liegt weiterhin beim Präsidenten, bei Emmanuel Macron oder vielleicht bei einer Präsidentin in einigen Jahren und sie liegt im Élysée-Palast und nicht im deutschen Kanzleramt in Berlin.
Absolut richtig. Und so soll es bitte auch bleiben. Denn alles andere würde bedeuten, dass die Bundesrepublik Nuklearmacht wird. Man soll nie sagen, aber wie soll ich sagen, die Risiken, die damit verbunden sind, bis hin zu der Frage, welche Konsequenzen das für die weitere Proliferation, die Weiterverbreitung von Nuklearwaffenmächten hätte, die sind enorm. Und deshalb würde ich versuchen, alles zu tun und jedem Bundeskanzler raten, alles zu tun, dass wir nicht in eine solche Lage kommen, wo wir am Ende sagen müssten, wenn wir uns den Schutz durch Partner, wenn wir uns den nicht beschaffen können, dann müssen wir uns selber nuklear bewaffnen.
Aber dann entscheidet doch der Partner, wann unsere Interessen beeinträchtigt sind oder gefährdet sind.
Seine. Wenn es nicht um seine Interessen geht, dann sind wir verloren. Und das ist doch bisher schon, ich frage mich immer, wenn dieser Einwand kommt, das ist der Status quo. Der amerikanische Präsident hat die alleinige Verfügungsgewalt, auch über bei uns stationierte Nuklearbomben, die im Ernstfall von deutschen Flugzeugen transportiert werden sollen. Das ist der Status quo. Dieses Land hat bisher gut damit gelebt, mit diesem Status quo. Jetzt frage ich Sie und Leute, die diesen Einwand in die Debatte werfen, warum können wir denn damit nicht weiterleben, wenn es im Élysée-Palast liegt? Ganz im Gegenteil, was ich vorhin schon ausführte, die harten französischen Interessen an der Sicherheit und an der Unversehrtheit der Bundesrepublik Deutschland, sind die nicht sogar noch größer als die amerikanischen Interessen an der Sicherheit und an der Unversehrtheit der Bundesrepublik Deutschland? Noch einmal, das ist die Geografie, aber das ist doch bei weitem nicht die Geografie allein. Ja? Ein Wohlergehen Frankreichs wirtschaftlich gesehen, ist das ohne Wohlergehen der Bundesrepublik Deutschland überhaupt denkbar? Ja? Und wer das unterschlägt, finde ich, ja, der berücksichtigt nicht, dass hinter einem solchen französischen erweiterten Schutzversprechen auf die Bundesrepublik Deutschland harte französische Interessen stehen. Das ist nicht sozusagen, weil wir liebe Nachbarn sind. Nein, dahinter müssen harte französische Interessen stehen. Und ich sehe solche harten französischen Interessen bis hin zu der Frage, will man denn eine Auflösung auch der Währungsunion mit diesem Nachbarn riskieren? Das würde doch einen massiven Schaden für Frankreich nach sich ziehen, wenn das passiert. Will man riskieren, dass dieser Nachbar dann vor der Frage stünde, ja, wenn kein Partner mehr uns nuklearen Schutz geben kann, will, dann bleibt eigentlich nur noch eine Option. Und eine Option, die alle nicht wollen können. Denn wenn wir das nicht machen würden, dann würden wir, da kommen wir zurück zum Eingangssatz sozusagen oder dem, was ich zu Eingang sagte, dann würden wir blank dastehen. Und das kann niemand von der Bundesrepublik Deutschland erwarten, dass sie sich in der Hinsicht sozusagen einem nuklear bewaffneten Staat, der als Bedrohung wahrgenommen wird, ohne nuklearen Rückhalt aussetzt. Das wäre die Kapitulation. Und vor der Kapitulation steht eine Option, von der ich hoffe, dass wir sie nie ergreifen werden und sollten. Aber am Ende des Tages, wer kann denn dann sagen, das würden wir nicht machen müssen, möglicherweise? Die nationale Option. Das ist ja klar. Ja? Unser Land sollte nicht in eine Lage kommen, in der wir ernsthaft über die Möglichkeit einer nuklearen Bewaffnung Deutschlands nachdenken müssten. Ich würde alles tun, das zu verhindern, weil das mit Risiken verbunden ist, ja, die nicht nur für unser Land, sondern für unsere Verbündeten, für unsere Nachbarn, auch für die Europäische Union im Übrigen. Ja. Wir müssen alles tun, dass wir uns einer solchen Situation nicht ausgesetzt sehen. Aber ich glaube, dass auch unsere Partner das sehen, auch unser westlicher Nachbar das sieht, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht in eine solche Lage versetzt werden darf, dass wir tatsächlich ernsthaft die nationale Option erwägen müssten. Und deshalb auch das gehört zum harten französischen Interesse daran, dass sie bereit sein könnten, uns ein nukleares Schutzversprechen zu geben.
Herr Lübkemeyer, Sie haben gerade von diesem Vier-Augen-Gespräch gesprochen, was Kanzler Scholz und Präsident Macron führen könnten. Wir kennen die bisherige Amtszeit des französischen Staatspräsidenten im Élysée-Palast seit 2017. Wir kennen seine Europarede an der Sorbonne. Wir würden ihm unterstellen, dass er das ernst meinen könnte, auch die Deutschen in diesen Nuklearschirm mit aufzunehmen. Aber was passiert denn dann ein paar Jahre später mit der Wahl möglicherweise einer Staatspräsidentin Marine Le Pen, die schon genau gesagt hat, dass sie dafür nicht zur Verfügung steht, dass sie auch gesagt hat, dass sie alle deutsch-französischen Rüstungsprojekte mit Amtsantritt beenden würde. Damit wäre doch dieses Versprechen komplett hinfällig.
Ja, das wäre es. Sollte es dazu kommen, ganz eindeutig, das ist so. Dann stünden wir wieder blank da. Aber, Herr Noll, und das ist auch etwas, was, finde ich, in der Debatte etwas unterschlagen wird. Zum einen geht es kurzfristig gesehen. Wir sprechen darüber, dass wir in eine solche Situation geraten könnten unter einer Präsidentschaft von Herrn Trump. Und das könnte in einem Jahr bereits der Fall sein. Das heißt, wir sind in 2025, vielleicht 2026. Die nächsten französischen Wahlen sind in Präsidentschaftswahlen sind in 2027. In dem Meinungsartikel für die FAZ habe ich ja von einem Plan B gesprochen. Und dieser Plan B ist auf die Kurzstrecke gesehen. Die Kurzstrecke bedeutet, von heute an bis zur nächsten französischen Präsidentschaftswahl in 2027, weil nämlich die mehrfach angesprochene Möglichkeit nicht auszuschließen ist, dass wir es in einem Jahr wieder mit einem Präsidenten Trump zu tun haben und dass er dann möglicherweise so weit gehen könnte, Artikel 5 Beistandsversprechen aufzukündigen. Für dann braucht die Bundesrepublik Deutschland eine nukleare Rückversicherung. Nicht nur jetzt 2027 folgende, sondern schon in den nächsten möglicherweise 2-3 Jahren kann dieser Fall eintreten. Und dann ist Emmanuel Macron noch der französische Präsident. Ob er das machen würde, ich weiß es nicht. Ja? Aber wissen Sie, der Einwand, der dann kommt, ja, Macron hat zwar dieses Angebot gemacht, aber meint er das wirklich ernst? Wir beide wissen das nicht. Aber solange man es nicht versucht hat, ja, weiß man, kann man es nicht wissen, wie ernst er es meint damit wirklich. Und wir haben, ich kann von außen erkennbar jedenfalls nicht sehen, dass Deutschland den ernsthaften Versuch gemacht hat, Herrn Macron beim Wort zu nehmen und ihn zu testen. Wie weit bist du bereit dazu? Zum Beispiel ein relativ einfacher Test wäre Aachener Vertrag, den Deutschland und Frankreich vor 5 Jahren geschlossen haben. Im Artikel 4 gibt es eine Beistandsklausel, die weit verbindlicher ist als der NATO-Artikel 5. Und man verspricht sich, sollte es zu einem bewaffneten Angriff auf den Partner kommen, ihm mit allen verfügbaren, einschließlich militärischen Mitteln zu helfen. Was man relativ schnell machen könnte, wäre, diesen Artikel 4 des Aachener Vertrages expliziter zu machen, indem man sagen würde, zu diesen militärischen Mitteln gehören auch die französischen Nuklearwaffen. Das wäre eine Botschaft, eine starke Botschaft an uns, aber auch an potenzielle Gegner, in dem Falle Moskau natürlich. Das kann man, wenn man es will, von heute auf morgen machen. Das muss man, wie gesagt, intern vorbesprechen, ob man das tut. Und man muss natürlich sich überlegen, in welcher Situation tut man das, sicherlich. Aber es wäre doch ein starkes Signal, wenn die beiden Seiten sagen würden, zu diesen militärischen Mitteln gehöret auch die Force de Frappe, ganz explizit. Ich habe einen weiteren Vorschlag gemacht. Wenn man das noch weiter untermauern wollte, ja, und jetzt sind wir im öffentlichen Bereich, dann könnte zum Beispiel der deutsche Verteidigungsminister auf eine französische Nuklearwaffenbasis eingeladen werden. Alles nur, um zu signalisieren, wir meinen es ernst, ja. Und wenn wir uns im Aachener Vertrag gegenseitigen Beistand versprochen haben, dann geht das bis hin zur Force de Frappe. Und das wäre ein Schritt, den man bisher aus guten Gründen nicht gemacht hat, den man aber relativ schnell machen könnte, um die Glaubwürdigkeit eines französischen Schutzversprechens zugunsten der Bundesrepublik zu untermauern. Das muss man dann ausbauen natürlich. Aber noch einmal, wir sind jetzt in diesem Kurzfrist-Szenario. Ja, was passiert bis 2027? Und wenn Herr Trump Präsident wird und bis dahin bereits zu dieser Aufkündigung des Artikel 5 NATO-Vertrag greifen würde, dann brauchen wir kurzfristigen Ersatz. So, jetzt kommt Le Pen, 2027. Und hier würde ich sagen, auch hier gilt es zu berücksichtigen, nicht in die Status Quo-Falle zu geraten. Die Status Quo-Falle bedeutet, wie Sie es zu Recht gemacht haben, ich sage das zu Recht, ja, worauf anders kann man sich berufen als das, was Le Pen erklärt, was sie machen würde, ja, aber sie würde das machen unter den derzeitigen Umständen. Und wenn tatsächlich die Vereinigten Staaten von Amerika sozusagen ihren Schutzschirm zurückziehen würden, dann würde das auch für Frankreich eine grundlegende Veränderung seiner strategischen Lage bedeuten, was wir vorhin besprochen haben. Warum ist das der Fall? Und das würde, ob Le Pen oder ein Nachfolger von Macron aus seinem Lager Präsident ist, das würde für beide gleichermaßen gelten. Keine Garantie, dass Le Pen natürlich das berücksichtigen würde. Mein Hinweis ist nur, alles, was sie heute sagt, sagt sie unter den heute gegebenen Umständen. Was sie 2027 sagen würde oder tun würde, unter grundlegend veränderten Umständen, das weiß ich nicht. Ich würde aber zumindest sagen, man kann nicht, sagen wir mal, schlankweg davon ausgehen, dass sie ihre Meinung nicht ändern könnte, wenn die strategische Lage auch für Frankreich sich grundlegend ändern würde. Und wenn zum Beispiel dann auch der Bundeskanzler, Bundeskanzlerin ihr sagen würde, okay, wenn du nicht bereit bist, ja, dann wird die Frage sein, inwieweit wir nicht auch dann bereit sein könnten, unsere enge Partnerschaft, die ja auch zum Vorteil Frankreichs ist, zu hinterfragen, bis hin zu der gemeinsamen Währung. Ja, Frau Le Pen hat in früheren Zeiten gesagt, dass sie den Euro eigentlich abschaffen will, aber das ist, glaube ich, auch nicht mehr der jetzige Stand, sondern sie sieht sehr wohl auch die Vorteile Aber auch Frau Le Pen wird ja nicht an der Geografie vorbeikommen und sie wird nicht daran vorbeikommen, dass die enge, auch wirtschaftliche Verflechtung zwischen Deutschland und Frankreich zum beiderseitigen Vorteil ist. Noch einmal, keine Garantie, dass Frau Le Pen das berücksichtigt, dass sie gemäß den hier definierten französischen Interessen handeln wird. Überhaupt keine Garantie, weiß ich nicht. Ja. Aber zu sagen, das, was sie heute sagt, das wird auch 2027 in einer ganz anderen strategischen Lage gelten, das zumindest ist für mich diskussionswürdig.
Sie haben von Artikel 4 gesprochen, Aachener Vertrag. Das könnte man noch mal erweitern oder ergänzen, klarstellen, wie auch immer. Und diesen Besuch eines deutschen Verteidigungsministers auf einer französischen Nuklearbasis, also in Cherbourg, glaube ich, zum Beispiel. Das haben Sie in der FAZ auch geschrieben. Ist das nur für den Fall gedacht, wenn Trump tatsächlich den nuklearen Schutzschirm zurückzieht? Oder könnte man das schon vorher machen?
Ich würde sagen, das sollte nicht nur für den Fall sein. Nur diese beiden, sagen wir mal, Maßnahmen, ja, Schritte, die sind ja gedacht für den Fall, dass kurzfristig das amerikanische Schutzversprechen ausfällt. Und was kann Deutschland kurzfristig machen, um sich weiter nuklearen Rückhalt zu beschaffen? Sollte Paris dazu bereit sein, so sind das Schritte, die kann man morgen machen. Kein Problem. Dabei dürfte es nicht bleiben, wenn man das ernst meint. Wenn man sagt, und das ist, glaube ich, auch die strategische Lage, in der wir sind. Trump hin, Biden her. Die Verlässlichkeit der Vereinigten Staaten von Amerika, ihre Bereitschaft, aber auch ihre Fähigkeit für uns, die nächsten 70 Jahre, ich sage das jetzt mal überspitzt, auch die nukleare Schutzmacht zu bleiben, diese Fähigkeit und Bereitschaft, die hat bereits begonnen zu erodieren. Und wir Europäer müssen uns fragen, wenn wir unser Schicksal tatsächlich in die eigene Hand nehmen wollen, dann bedeutet es, dass wir genauso wie die Vereinigten Staaten von Amerika zur Selbstverteidigung ohne den anderen in der Lage sein müssen. Solange wir abhängig sind von den Vereinigten Staaten von Amerika, noch einmal, wir haben sehr gut gelebt mit dieser Abhängigkeit. Ja? Wir können heilfroh sein, dass die Vereinigten Staaten von Amerika nach dem Ende des Kalten Krieges in Europa geblieben sind. Wir haben sehr gut damit gelebt. Die Frage ist nur, wie lange noch wird das so sein? Da ist Trump ja nur ein Symptom, ein allzu krasses Symptom für die, sagen wir mal, schwindende Verlässlichkeit und Fähigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika, ihren europäischen Verbündeten diesen Beistand bis hin in das Nukleare weiterhin glaubwürdig zu gewährleisten. Und das hängt auch mit Trump hin oder her, mit der innenpolitischen Lage zusammen, mit der Polarisierung und der Zersplitterung dieses Landes. Vielleicht für unsere Hörer, um es plastisch zu machen, möglicherweise aus heutiger Sicht werden in wenigen amerikanischen Bundesstaaten ein paar 10.000 Wähler über den nächsten Präsidenten entscheiden. Bleibt es Herr Biden, falls er physisch durchhält bis dahin, oder wird es wieder Herr Trump? Wenige 10.000 Wähler in diesen sogenannten Swing States werden möglicherweise darüber entscheiden. Aber der Unterschied zwischen Biden und Trump für die deutsche Sicherheit, wir würden wahrscheinlich dieses Interview gar nicht führen, sozusagen, wenn er nicht so massiv wäre, der ist sehr groß. Und das heißt, die deutsche Sicherheit hängt an wenigen 10.000 Wählern in Swing States, von denen einige, das darf man ohne despektierlich zu sein, möglicherweise gar nicht genau wissen, wo Deutschland überhaupt liegt. Naja. Wenn das aber der Fall ist, dann muss man sich als verantwortlicher Politiker in Deutschland die Frage stellen, kann das so bleiben? Und wir haben bei Trump eins gedacht, vielleicht, hoffentlich, das war's, ja, und dann wieder sozusagen Business as usual. Aber Business as usual wird es nicht mehr geben mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und das hängt nicht allein von Herrn Trump ab, sondern auch unter Herrn Biden oder irgendeinem Nachfolger. Business as usual wird es nicht mehr geben. Dafür haben sozusagen verlagern sich die strategischen Prioritäten der Vereinigten Staaten von Amerika verständlicherweise Richtung China. Dafür nimmt der Stellenwert Europas für die Vereinigten Staaten von Amerika ab. Dafür müssen sie zu Hause viel mehr investieren, ja, in sozusagen in die Wiedererstarkung Amerikas. Dafür muss man berücksichtigen, dass es nach Herrn Biden nie mehr einen transatlantischen Präsidenten geben wird. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann müssen wir Europäer uns die Frage stellen, Trump oder nicht Trump, müssen wir nicht uns sicherheitspolitisch auf eigene Beine stellen in der Zukunft, um sicher zu sein, dass wir nicht angewiesen sind auf ein Amerika, das vielleicht allzu, sagen wir mal, wankelmütig und unberechenbar geworden ist, sondern zu gewährleisten, dass wir uns auf uns selber vertrauen können. Abhängigkeit, um das einmal so drastisch zu sagen, hat auch unter Freunden immer einen Preis. Für die Vereinigten Staaten von Amerika ist der strategische Stellenwert Europas nicht mehr so hoch, wie er zur Zeit des Kalten Krieges war. Und das ist allzu verständlich, dass auch von der Seite, auch von demokratischer Seite die Aufforderung kommt an uns inzwischen, kümmert euch mal ein bisschen mehr um eure eigene Sicherheit und nicht nur ein bisschen mehr um eure eigene Sicherheit. Stellt euch auf die eigenen Beine.
Stichwort Preis. Das ist ein guter Begriff, den Sie da in die Debatte einführen, denn das ist ja auch eines der Hauptargumente auf deutscher Seite, das immer wieder genannt wird, wenn es um eine Kooperation mit Frankreich geht, dass man glaubt, die Franzosen wollen, sei das jetzt bei einer Rüstungskooperation, nehmen wir FCAS, nehmen wir den deutsch-französischen Panzer der Zukunft, die Franzosen wollen nur an unser Geld. Und diese unterschwellige Erklärung gibt es ja auch bei dem Angebot von Macron. Wir wissen alle, die Modernisierung der französischen Nuklearwaffe, jetzt in der mittelfristigen Militärplanung ausbuchstabiert, kostet sehr, sehr viel Geld. Das französische Heer hat schon darüber geklagt, dass es kaputt gespart wird auf Kosten der Nuklearwaffe eben. Wie würden Sie dieses Argument einordnen, dass Frankreich eigentlich nur daran interessiert ist, eine neue Geldquelle aufzumachen, um seine eigenen Nuklearwaffen zu modernisieren?
Um es mal deutlich zu sagen, das ist ein bisschen billig, um jetzt beim Geld zu bleiben. Dieses Argument ist dann ein bisschen billig. Aber sicher hat Frankreich ein solches Interesse. Ist das nicht legitim? Ist das ein Hindernis dann am Ende, für aus unserer Sicht zu sagen, ja, wenn die unser Geld wollen, dann machen wir es nicht? Sorry, in der Lage sind wir nicht zu sagen, dann machen wir es nicht. Ja, wenn wir jetzt hier darüber nachdenken, dass Europa sich sicherheitspolitisch auf die eigenen Beine stellen sollte, gut daran täte es zu tun, angesichts der gewandelten, auch globalen strategischen Landschaft und der sinkenden Verlässlichkeit des amerikanischen Verbündeten. Wenn wir dieser Meinung sind, wenn wir zu dieser Haltung kommen, ja, dann ja klar, wollen die eine finanzielle Beteiligung. Und das ist verständlich, ich würde sagen sogar legitim. Denn wenn wir von den französischen Nuklearwaffen profitieren würden, im Sinne von, dass die Force de Frappe einen Schutz für uns bringen würde, ja, dann warum ist es dann illegitim oder unverständlich, wenn Paris sagen würde, ja, dann beteiligt euch bitte schön daran. Ich darf im Übrigen daran erinnern, das hat in seinem letzten Interview, hat das Herr Schäuble explizit auch gesagt, okay, wenn es dazu kommen würde, dass Nachbarstaaten von der Force de Frappe profitieren würden, warum sollten wir dann nicht bereit sein, uns finanziell zu beteiligen? Das muss man ja nicht direkt machen, indem man sagt, wir geben jetzt so und so viel für die Force de Frappe, sondern man könnte ja auch ein gemeinsames sozusagen Budget entwickeln für die Entwicklung der von Ihnen zum Beispiel angesprochenen Waffensysteme, was Flugzeug angeht, was Panzer angeht, was anderes angeht. Ich habe gerade übrigens sehr empfehlenswert einen Aufsatz von Helmut Schmidt wieder gelesen, 1987 veröffentlicht im Europa-Archiv, beruhend auf einer Rede, die er in Frankreich gehalten hat. Und da macht er genau diesen Vorschlag, dass Deutschland und Frankreich militärisch zusammengehen, ihre konventionellen Streitkräfte zusammenlegen, dann können sich auch andere beteiligen, dass man das über eine gemeinsame Finanzierung macht und dass Deutschland dann einen größeren Teil übernimmt, weil Frankreich ja noch für seine Nuklearstreitkräfte Geld ausgeben muss. Das ist, weiß Gott, nicht neu. Da lassen sich doch Konstruktionen finden, wie man einem legitimen Interesse Frankreichs oder einer legitimen Forderung Frankreichs ja dann aber schon, bitteschön, auch Beteiligung an der Force de Frappe indirekt, nicht direkt, ja. Und noch einmal betont, ohne Verfügungsgewalt, die bleibt exklusiv beim französischen Präsidenten. Aber eine finanzielle Beteiligung indirekter Art an der Force de Frappe, warum nicht?
Jetzt haben Sie ja so ein Schnellrezept formuliert, was man machen könnte, wenn dieser amerikanische Nuklearschirm unter Trump zurückgezogen würde, ist ja alles im Konjunktiv. Sie sagen aber auch, langfristig müsste man natürlich diese strategischen Kulturen der beiden Länder angleichen. Für wie realistisch halten Sie eine solche Maßnahme und wie lange würde das rein praktisch aus Ihrer Sicht dauern, bis sich diese beiden Kulturen, die sich militärisch und geostrategisch ja so fremd sind, weil wir ganz unterschiedliche Ansätze haben, wenn Sie einfach schauen, wie oft der französische Präsident schon Truppen ins Ausland geschickt hat, ohne größere Debatte, dann hat das ja mit der deutschen militärischen Zurückhaltung wenig gemein.
Ja und nein. Das wird nicht über Nacht gelingen. Aber noch einmal, ich habe vorhin von der Status-Quo-Falle gesprochen. Das ist die heutige Situation und wie sie in den vergangenen Jahren waren. Wenn wir jetzt über eine Situation, ein Szenario zugrunde legen, in der Europa und vor allen Dingen Deutschland und Frankreich als sozusagen der Kern dieses Europas ernsthafte Anstrengungen unternehmen, noch einmal Trump hin oder Biden her, sich sicherheitspolitisch auf eigene Beine zu stellen, ja, dann bedeutet es natürlich, dass auch Deutschland sich strategisch, kulturell, wie Sie eben gesagt haben, bewegen muss. Nehmen wir das Beispiel von Rüstungsexporten. Sie haben das Flugzeug angesprochen, dass man gemeinsam das Kampfflugzeug und das ganze System darum herum entwickeln will, einen gemeinsamen Panzer. Je mehr man sich voneinander abhängig macht im deutsch-französischen Verhältnis, umso mehr wird man aufeinander zugehen müssen bei der Frage, okay, diese gemeinsam entwickelten Waffensysteme, was soll mit ihnen passieren? An wen dürfen sie exportiert werden, natürlich zum Beispiel, ja? Und das wird Bewegung von Deutschland verlangen. Auch das haben Schäuble und andere wiederholt gesagt, natürlich, ja? Das wird nicht allein zu deutschen Bedingungen gehen. Das heißt ja nicht, dass man die französischen Vorstellungen 1:1 übernehmen soll. Im Unterschied zu den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es zwischen Paris und Berlin keine massive Machtdisparität. Das ist doch ein großer Unterschied, ja? Deutschland ist machtpolitisch gesehen auf Augenhöhe mit Paris, nicht mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Das heißt, Deutschland hat doch was einzubringen in eine solche Kooperation, auch für Frankreich, ja? Würde Frankreich die Entwicklung einer Rafale als Nachfolgemusters wirklich finanziell stemmen können, allein? Fragezeichen, großes Fragezeichen. Auch bei den Panzern, großes Fragezeichen. Das würde ja möglicherweise auch auf Kosten der Force de Frappe gehen, wenn sie das tun würden, was sie auf keinen Fall wollen werden und nicht wollen sollten, auch aus deutscher Sicht. Das heißt, hier besteht eine gegenseitige Abhängigkeit, die so zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und uns, weil sie ungleich größer sind, die Vereinigten Staaten, als wir, nicht besteht. Und da kann natürlich auch Deutschland Bedingungen stellen. Das ist nicht einseitig, dass wir nur dem folgen müssten, was Paris sagt. Tun wir ja auch nicht zu Recht. Ja. Aber es gibt eben auch ein massives französisches Interesse an solchen Kooperationen. Und erst recht, wenn wir uns einig wären, dass wir vorsorgen müssen für den Fall, dass die Vereinigten Staaten von Amerika ihr Schutzversprechen, wenn nicht gar über Nacht, aber vielleicht nach und nach zurückziehen werden und mehr europäische Eigenständigkeit gefordert ist.
Jetzt haben Sie für mich ja sehr überzeugend erklärt, warum das Wohlergehen Deutschlands im vitalen französischen Interesse ist. Man könnte das vielleicht etwas überspitzt formulieren: Wenn die deutsche Wirtschaft einen Husten bekommt, dann droht der französischen Wirtschaft eine Lungenentzündung. Also diese Abhängigkeit ist tatsächlich ja sehr, sehr groß. Also von daher könnte man dann auch als Gegner, also in Moskau, annehmen, dass dieses Schutzversprechen, wenn es denn abgegeben würde aus Paris, für Deutschland tatsächlich auch gilt. Aber würde das nicht gleichzeitig heißen, dass sich dieses Modell für kleinere EU-Staaten nicht rechnen würde oder dass es nicht glaubhaft sein könnte? Könnte ein entsprechendes Schutzversprechen für die Slowakei, für Tschechien von Paris ausgegeben werden oder stünden die dann nach einem eventuellen Rückzug des amerikanischen Schirms nackt da?
Stünden die im Regen? Eine vollkommen berechtigte Frage, die ich mir auch immer wieder stelle. Und meine Antwort darauf ist wahrscheinlich nicht sehr überzeugend. Ob Frankreich bereit wäre, Paris bereit wäre, ein französischer Präsident oder Präsidentin, in gleichem Maße, wie es gemäß harten französischen Interessen für Deutschland gelten würde, auch um ihr Beispiel für die Slowakei ein solches Schutzversprechen abzugeben, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und man kann das bezweifeln. Aber jetzt mal die Gegenfrage: Was bedeutet das für Deutschland? Sollten wir deshalb auf den Versuch verzichten, uns Frankreich anzunähern, dem französischen Atomschutzschirm uns anzunähern? Wäre das verantwortlich aus deutscher Sicht? Natürlich bedeutet es, dass man berücksichtigen müsste, hätte das Sprengkraft für die Europäische Union? Die Europäische Union ist für Deutschland essentiell. Absolut richtig. Aber wir sprechen jetzt hier über Sicherheit. Und Sicherheit kann die Europäische Union nicht gewährleisten. Jedenfalls nicht die harte Sicherheit, unterlegt durch Nuklearwaffen, über die wir jetzt sprechen und um die es geht. Wir sind jetzt sozusagen im Bereich existenzieller Fragen. Und ich weiß es nicht, ob der französische Präsident, Präsidentin bereit wäre dazu. Ich weiß es nicht, ob das glaubwürdig wäre in Moskau zum Beispiel, wenn sie das tun würden. Ich weiß es einfach nicht. Aber darf das Deutschland davon abhalten, den Versuch zu unternehmen, über den Aachener Vertrag, über unser enges Verhältnis zu Paris, von dem Force de Frappe zu profitieren? Wenn man diese Frage stellt, dann glaube ich, dass es fast nur eine Antwort darauf geben kann, die ich gar nicht unbedingt geben muss, sondern auf diesen Versuch dürfen wir nicht verzichten. Und jetzt geht es noch ein bisschen weiter. Was hätte denn, um bei dem Beispiel zu bleiben, die Slowakei, aber vor allen Dingen kann man natürlich Polen hier anführen, was hätten denn diese Staaten davon, wenn die Bundesrepublik Deutschland auf diesen Versuch verzichten würde? Können Sie ein Interesse erkennen, das sagen würde, okay, du sollst das nicht machen. Deutschland, du kannst dir möglicherweise einen Schutz verschaffen, aber weil wir nicht auch darunter, unter diesen Schutzschirm kommen, solltest du das nicht machen. Denn, dann kommen wir wieder zu der Frage, wenn Deutschland den Schutz durch andere nicht bekommen könnte, was wäre denn dann? Welche Diskussion hätten wir dann? Und wäre diese Diskussion, nämlich die letztlich darauf hinauslaufen würde, wenn uns Dritte nicht schützen können, müssen wir uns selbst schützen, wäre diese Diskussion im Interesse Polens, im Interesse der Slowakei? Ich glaube nicht.
Frankophil XXL Folge 59 über einen möglichen französischen Atomschirm für Deutschland. Zu Gast heute war der frühere deutsche Botschafter und SWP-Forscher Eckhard Lübgemeier. Wissenschaftliche Begleitung Landry Charrier. Der Dank für Förderung und Unterstützung geht an den Deutsch-Französischen Bürgerfonds und das Gustav-Stresemann-Institut in Bonn. Am Mikrofon war Andreas Noll.